Herzlich willkommen bei Nuviso News. Ja, und in dieser Sendung fange ich gleich mal mit einem Anliegen an. YouTube scheint unsere Zuschauerzahlen etwas nach unten zu korrigieren, kann man sagen. Unsere Videos werden leider immer weniger in den Empfehlungen von YouTube angezeigt. Ja, und somit erreichen wir leider auch immer weniger Zuschauer. Und immer weniger Zuschauer bedeuten für uns natürlich auch immer weniger Einnahmen durch zum Beispiel noch Werbeeinnahmen bei YouTube oder eben auch durch neue Abonnenten für unseren Nuviso Premium-Bereich. Deswegen am Anfang dieser Sendung nochmal der Hinweis, wenn Sie unsere Arbeit gut finden, bitte unterstützen Sie uns. Sie können den Betrag frei wählen, den Sie uns monatlich zukommen lassen. Und dazu gibt es dann auch den Zugang zu Nuviso Plus. Und damit beginnen wir auch die heutige Sendung, denn auf Nuviso Plus warten wirklich neue, spannende Ausgaben von Stoner, Frank und Frei. Okkulte Trigger in der Popkultur war unter anderem das Thema einer Ausgabe und ja, ich habe mal eine epische Vorschau zusammengeschnitten und die schauen wir uns jetzt mal an.
Wir starten mal bei Herzogin Kate und die hat vor kurzem ein Kind geboren und wirklich interessant wird es aber erst, wenn man diesem Bild noch ein anderes gegenüberstellt. Das ist ein Screenshot aus dem Film Rosemary's Baby. So ganz vereinfacht, so der Plot, also die Geschichte in dem Film. Dieses junge Paar zieht in New York in ein großes Apartmenthaus ein. Und im Laufe des Films stellt diese Frau aber fest, dass alle, die in diesem Haus wohnen, inklusive ihrem Ehemann, die gehören alle einer satanischen Sekte an. Das ist die Story in dem Film. Und sie, Rosemary, wurde aus welchen Gründen auch immer ausgesucht, um ein Kind mit dem Teufel zu zeugen. Ja? Der Film wurde gedreht in New York im Dakota Building und da ranken sich schon Jahrzehnte, gibt es dort Gerüchte, dass es schon im 19. Jahrhundert so eine Art Headquarters war für irgendwelche obskuren Gruppen, Logen, manche sprechen sogar von Magiern. Aber ja, wie gesagt, Roman Polanski war der Regisseur von dem Film Rosemary's Baby und wenig später hat er dann ein Gebäude gekauft, um dort mit seiner blutjungen Frau Sharon Tate einzuziehen, mit der er frisch verheiratet war. Also im Prinzip schon ein bisschen so ein ähnlicher Plot wie bei Rosemary's Baby. Weißt du, ein junges Paar baut sich ein Nest, ja, in schöner, exklusiver Lage und so weiter. Aber in diesem Haus geschahen die sogenannten Manson-Morde an Sharon Tate. Es wurden in einer Nacht dort 1969, im August 1969, 5 Leute ermordet. Sharon Tate, die Frau von Roman Polanski, die hochschwanger war. Ihm wird da alles in die Schuhe geschoben. Er ist der Bad Guy. Und wenn du jetzt irgendwelche Leute fragst, Charles Manson, dann haben alle im Kopf, der Serienmörder. Die Wahrheit ist, dass er gar kein Serienmörder ist. Diese Morde hat er nicht begangen. Das wird ihm auch nicht vorgeworfen. Er war noch nicht mal am Tatort, als die Morde begangen waren. Sondern ihm wird vorgeworfen, er wäre sozusagen eine Art Sektenführer gehabt, der diese Family total kontrolliert hat und da diese jungen Leute dazu gezwungen hat, diese Morde zu begehen. Manson selbst hat er gesagt, dass es ja die Beatles waren, die ihn irgendwie inspiriert hätten über merkwürdige, sublime Botschaften. Natürlich hat Musik einen Einfluss in diesen ganzen MK-Ultra-Techniken. Ja? Sowohl Musik als auch Literatur. Da gibt es gewisse Bücher, die immer wieder auftauchen. Alice im Wunderland, der Fänger im Roggen. Und es scheint mir halt so zu sein, dass das schon auch Werkzeuge sind in diesen finsteren MK-Ultra-Methoden, dass du auch Film, Musik, so Popkultur einsetzt als gewisse Trigger. John Lennon hatte auch eine Verbindung zu diesem Haus am Cielo Drive. Er hat mal in den frühen 70ern ein Interview gegeben, in dem er erzählt hat über die Erfahrungen, die Beatles mit LSD gemacht haben.
And then, well, we just decided to take it again in California, yeah. Well, we were on tour in one of those houses, like, you know, Doris Day's house or whatever it was we used to stay. And the three of us took it, Ringo, George and I think maybe Neil, and a couple of the birds, you know, that, what's his name? You know the birds? Yeah, BYRD? Crosby and the other guy who used to be the leader.
Ihre zweite LSD-Erfahrung haben Sie eben genommen in Hollywood, ein bisschen Party. Und Sie waren auf einer Party, wo war das nochmal? Doris Days Haus, sagt er da. Das ist das Haus, was dann Roman Polanski dann eben erworben hat, von Doris Day. Und jetzt würde man sich fragen, na gut, aber Doris Day, ich meine, die alte Dame, hat die da die großen Rock'n'Roll-Partys gemacht. Aber, wie es John Lennon jetzt gerade gesagt hat, wer war denn noch bei der Party da? Er erzählt dann was von den Byrds. Der Sohn von Doris Day ist Terry Melcher. Und Terry Melcher, der war der Produzent von den Byrds. Der ist also Sohn von dieser riesen Hollywood-Schauspielerin. Und der hat tatsächlich schon Probeaufnahmen gemacht mit diesem Charles Manson. Ja, und die Idee war den halt groß rauszubringen. Das heißt, die kannten sich halt richtig gut. Ja. Und jetzt ist es halt wiederum spannend, wenn man guckt, wie die Story von John Lennon weitergegangen ist. Mitte der 70er hat er sich dann so mehr oder weniger aus dem Showbusiness mal zurückgezogen, hat sich voll seiner Vaterschaft gewidmet, mit seiner Frau. Und sie sind eingezogen in ein Apartmenthaus, wieder das gleiche Ding, wieder ein Nest bauen. Und welches Apartmenthaus war das? Dakota Building, New York City. Er zieht dann eben in dieses Dakota Building ein und tatsächlich wird er vor dem Dakota Building dann 1980 war es erschossen. Und erschossen wird er übrigens von Mark David Chapman, der dann auch, nachdem angeblich er den Mord gemacht hat, ist Mark David Chapman, hat wieder sein Buch in der Hand und liest wieder Salinger, den Fänger im Rocken. So lange, bis irgendwann Polizei kommt und er sich einfach widerstandslos abführen lässt und bis heute im Gefängnis sitzt. Ja, wir sehen also, das ist wirklich ein ganz merkwürdiger Komplex rund um diesen Cielo Drive, Rosemary's Baby, Roman Polanski, John Lennon, MK Ultra, Ritualmorde. Und naja, wenn man das so im Hinterkopf hat, dann gewinnt es schon eine gewisse Relevanz, finde ich, was eben das Kleid von einer Herzogin Kate, was das bedeutet, wenn sie dasselbe Kleid anhat wie Rosemary's Baby. Ne?
Okkulte Trigger in der Popkultur. Wirklich sehr faszinierender Vortrag, wo Frank Stoner immer diese ganzen Informationen ausgräbt und zusammenführt. Genau mein Fall, ja, passt sehr gut auf Nuviso. Den ganzen Vortrag gibt es jetzt natürlich in unserem Premium-Bereich für alle Premium-Abonnenten. Ja, und wir machen gleich noch weiter mit Stoner, Frank und Frei, denn in einer anderen Ausgabe hat er sich mit archäologischen Funden in Deutschland beschäftigt, und zwar mit den allerneuesten archäologischen Funden, die tatsächlich das Potenzial haben, naja, die Menschheitsgeschichte womöglich umschreiben zu müssen in den nächsten Jahren. Hier ein Ausschnitt.
Aus der Vogelherdhöhle ist zum Beispiel dieses kleine Mammut geschnitzt worden. Ja, das ist also ungefähr nur so groß. Und das ist aus Mammut-Elfenbein gemacht. Mammut-Elfenbein. Und ich meine, daran können wir schon erkennen, dass es richtig, richtig altes Zeug ist. Weil Mammuts, also das ist schon eine Ecke her, dass die hier bei uns rumgelaufen sind. Ne? Aber wir reden so ungefähr von 35.000 bis 40.000 Jahre alt. So alt ist auch dieses geschnitzte Mammut. Und was es wirklich was Besonderes macht, das ist eben dieses hohe Alter. Das hier, das ist die älteste figürliche Kunst, die es auf der ganzen Welt gibt. Nirgendwo sonst auf der Welt wurden ältere Kunstwerke gefunden als diese Tierfiguren in der Vogelherdhöhle. Wir haben also die älteste figürliche Kunst auf der Welt wurde in Deutschland gefunden. Das sind diese Tierchen. Neben diesem Mammut wurde auch hier ein Wildpferdchen gefunden. Und ja, es ist 40.000 Jahre alte Kunst. Ja, ganz erstaunlich. Wir gehen jetzt in eine andere Höhle, auch in der Schwäbischen Alb. Und das ist die Hohle Felshöhle. Und dort hat man auch wieder was ganz, ganz Besonderes gefunden. Nämlich die ältesten Musikinstrumente der Welt. No shit. Das sind die ältesten Musikinstrumente der Welt. Das sind Flöten. Die wurden zum Teil hergestellt, auch wieder aus Mammutelfenbein, zum anderen aber auch aus der Speiche des Gänsegeiers. Ja, da war so ein großer Vogel und aus einem Speichenknochen konnte man auch Flöten herstellen. Und ja, auch die datieren wir eben 35.000, 40.000 Jahre. Die ältesten Musikinstrumente der Welt. Ich meine, Wenn man sich das mal klar macht, ist das schon was Besonderes. Ja?
Die älteste figürliche Kunst und die ältesten Musikinstrumente der Welt, gefunden in Höhlen in Deutschland. Ja, das wirft wirklich viele Fragen auf. Und dabei muss man sagen, diese Funde und Fakten, die sind gar nicht geheim. Ja? Es ist jetzt kein Thema der geheimen Archäologie oder gar der verbotenen Archäologie. Die Fakten sind bekannt. Es interessiert sich nur kaum jemand dafür. Oder vielleicht ja jetzt, nachdem wir es bei Stoner Frank und Frei gesehen haben. Diese Episode gibt es jetzt übrigens auch auf Nuvisio Plus. Ja, und weitere spannende Fakten zu dieser Woche, außer der Tatsache, dass ich beim Friseur war, das scheint ja hin und wieder auch einige Leute zu interessieren, hatten wir diese Woche wieder zu tun mit Martin Schwedt, der Extremsportler. Vielleicht erinnern Sie sich noch, er hat hier bei uns im Studio einen sehr interessanten Vortrag gehalten, Leben am Limit. Und bevor ich Ihnen jetzt erzähle, was Martin Schwedt diese Woche vollbracht hat, schauen wir uns erstmal den Trailer an.
Der Plan, in die Antarktis zu gehen, ist mit meiner Krebserkrankung entstanden. Denn da wurde diese Idee der Seven Summits geboren, der Besteigung des jeweils höchsten Berges eines jeden Kontinentes. Sieben Kontinente, sieben Gipfel und irgendwann war dann eben die Antarktis an der Reihe. Mount Winston, 4890 Meter, nicht besonders hoch, nicht besonders schwer, technisch nicht anspruchsvoll, aber sehr, sehr, sehr teuer. So viel Geld auszugeben für einen Berg, der jetzt noch nicht mal ganz so interessant ist alpinistisch, nur um den abzuhaken, kann man da nicht noch was anderes machen? Zum Südpol hinzugehen, das wäre doch vielleicht auch etwas. Ich habe über 2 Jahre lang für das Ganze trainiert. 443 Tage ohne einen einzigen Ruhetag zu haben. Ich habe einen 70 Kilogramm schweren Reifen hinter mir hergezogen, um mich auf die Belastung vorzubereiten, einen 116 Kilogramm schweren Schlitten hinter mir herzuziehen. Nach 15 Tagen des über das Limit hinausgehen, bin ich dann mitten in der Nacht an der Südpolstation angekommen. Mit dem Rekord in der Tasche bin ich dann überglücklich nach einem der tollsten Erlebnisse, die ich jemals erfahren durfte, nach Hause. Hab dann natürlich auch auf Wunsch der Sponsoren die Medien kontaktiert, gesagt, hier, das ist der Rekord, den haben wir gebrochen. Die haben natürlich gefragt, naja, gibt es denn da tolle Fotos? Deswegen haben wir mit den Sponsoren zusammen dann Fotos erstellt, die wir im Pressekit dann auch rausgegeben haben, die einfach plakativ waren, die man ohne große Erklärung in die Zeitung setzen konnte und sagen konnte, hier, mein Gesicht, Südpol, da die Fluglinie, wo ich so war, das war eins davon. Oder eben dann das Foto, was mir sozusagen zum Verhängnis wurde. Es war einfach ein Composing, eine Zusammensetzung aus 2 Fotos. Das war das eine und das war das andere. Jeder, wirklich jeder hat auf mich eingedrescht. Alles wurde in Frage gestellt, was ich jemals gemacht habe. Ab wann ist eine Lüge und ab wann beginnt künstlerische Kreativität. Denn es passiert ganz häufig, dass man auf dem Berg ist, ein ganz tolles Foto hat, das aber dann vom Skript in einem Vortrag sozusagen nicht reinpasst. Und dann passiert das hier. Er ist weg. Man steht dann alleine auf dem Gipfel. Oder so wie hier, um etwas Dramatik reinzubringen. 2 Kletterer, 2 Bergsteiger auf diesem Foto sieht nicht ganz so intensiv, nicht ganz so spektakulär aus. Wie jetzt das hier. War ich trotzdem auf dem Berg? Habe ich den Gipfel trotzdem geschafft? Ja, nein? Das muss man sich jetzt eben fragen.
Leben am Limit, wirklich ein sehr spannender und interessanter Vortrag, kann ich nur jedem empfehlen. Gibt es auch als DVD im Nuvisoshop. Mit einem Kauf unterstützt ihr natürlich auch unsere Arbeit. Auch wenn das Medium DVD am Aussterben ist, würden wir uns natürlich über eure Unterstützung freuen. Ja, und Martin Schwedt hatte bei uns in der Sendung auch schon angekündigt, sein großes Ziel seien die Seven Summits, also die sieben höchsten Gipfel der sieben Kontinente. Sechs hatte er damals bereits schon erklommen. Ihm fehlte nur der höchste Gipfel der Welt, nämlich der Mount Everest. Und genau den ist er jetzt angegangen. Ja, und nach vielen Wochen der Vorbereitung hat er es dann auch auf den Gipfel geschafft. Vor einigen Tagen stand er da oben. Und was hat er gemacht? Er hat ein Transparent aufgerollt, auf dem er sich bei verschiedenen alternativen Medien bedankt. Und als erstes ist dann natürlich Nuviso erwähnt, was uns besonders freut, auch Steinzeit TV. Und was man leider auf dem Bild nicht erkennen kann, KenFM ist da auch noch mit erwähnt. Ja, und nach seinem Abstieg war Martin auch ziemlich fertig. Ja, und nur wenige Stunden später stand er dann bereits bei unserem Kollegen Robert Stein im Wohnzimmer und hat die Fotos präsentiert. Ja, vielen Dank an dich, Martin, dass du Nuviso TV auf dem höchsten Gipfel der Welt bedacht hast. Und ja, Martin wird sicherlich bei Steinzeit TV demnächst auch über seine Seven Summits, die er nun abgehakt hat, sozusagen berichten. Ja, und was gab es die Woche noch Neues? Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, was eigentlich im Iran geschieht. Der Buchautor Jochen Mitschka hat ein Buch geschrieben, Causa Iran, westliche Narrative hinterfragt. Ja, und im Nuviso Talk mit Norbert Fleischer haben wir dieses Thema natürlich ausreichend erörtert.
Naja, es war von den USA, war es ja eine erklärte Politik der zerstörerischen Gestaltung sozusagen im Mittleren Osten durchzuführen. Es sollten die Kriege, die dort stattfanden, die waren ja eigentlich bewusst gefördert, wenn nicht sogar unterstützt und initiiert worden, um auf den Ruinen quasi der Zerstörung dann etwas Neues aufzubauen. Und die einzige Region, die noch nicht zerstört worden war, das war der Iran. Und es war eigentlich zu erwarten, es konnte eigentlich jeder erkennen, dass das also das nächste Ziel sein sollte. Und das ist eben die große Befürchtung, die ich jetzt habe, dass wir es einfach nicht mehr verhindern können, dass die nächste große Zerstörung nach dem Irak, nach Afghanistan, nach Libyen, nach Syrien jetzt eben den Iran treffen wird. Ja.
Jetzt vor kurzem ist Donald Trump vor die Weltöffentlichkeit getreten und hat verkündet, dass der Iran, das Abkommen mit dem Iran eines der schlimmsten sei, das je abgeschlossen worden sei in der Geschichte der Vereinigten Staaten.
Das war kein Rückzug, das war ein Vertragsbruch. Die Amerikaner haben den Vertrag gebrochen. Es wird Ihnen jeder bestätigen, zähneknirschen vielleicht, aber wird Ihnen jeder bestätigen, der den Vertrag kennt oder der Ahnung davon hat.
Jeder Völkerrechtler sagt das.
Ja, jeder sagt das. Und was steht in den Medien? Zieht sich zurück, will nicht mehr genehmigen und so weiter. Als ob die dazu ein Recht gehabt hätten. Sie hatten kein Recht dazu. Der Vertrag war bindend und war durch den Sicherheitsrat sanktioniert bzw. ratifiziert worden.
Von den USA selbst mit unterschrieben?
Ja, also es war ein Vertrag, der jetzt von den USA gebrochen wurde. Aber welche Zeitung oder welches Medium hat es gewagt zu schreiben, USA brechen Vertrag mit dem Iran?
Ja, kein Medium berichtet über die Tatsache, dass die USA den Atomdeal mit dem Iran gebrochen hat. Wir hier bei Nuviso TV benennen das ganz klar als Fakt und wir haben natürlich zu diesem Thema auch noch einen interessanten anderen Gesprächspartner gefunden. Ein Arzt, er kommt aus dem Iran, er hat sich wunderbar in Deutschland integriert. Er floh damals, als die USA 1953 den demokratisch gewählten Präsident Mossadegh stürzten. Hier ein Einblick in das Gespräch.
Hätte der Westen oder hätten die Amerikaner und Briten den Mossadegh belassen, dann hätte Iran sich so weit entwickeln können, allein kulturell und auch dann wirtschaftlich, dass wir, viele Iraner glauben so, dass wir Japan des Nahen Ostens werden könnten, dann hat auch der Iran keine Revolution nötig gehabt. Und die Revolution, wenn da auch die USA sich beklagen über die Islamische Revolution, ist eigentlich die direkte Folge von dem, was die 1953 den Putsch organisiert haben, durchgeführt haben und die Menschen unterdrückt haben. Und die Menschen haben ihre Freiheit im Islam gefunden. Und so ist sie auch gelaufen.
Wir zeigen jetzt an der Stelle auch ein paar Bilder. Man sieht, dass die Frauen in so gut wie allen Bereichen der Gesellschaft in der Öffentlichkeit präsent sind und sich ihren Platz erkämpft haben, gleichberechtigt neben dem Mann im Iran, wenn auch mit Kopftuch, was jetzt für einen Iraner nichts Schlimmes ist. Zum Beispiel haben sich die Frauen den Platz erkämpft im Sport, beim Kugelstoßen, beim Pfeilschießen, in der Politik. In den Medien sind ganz viele Frauen, die haben sozusagen die Männer abgelöst. Es sind kaum noch Männer zu sehen im Fernsehen, sondern
in Medien ganz bestimmt. Ne? Ja.
Ganz viele Frauen. Sie sind vor allem auch, es sind viele kritische Journalistinnen dabei. Ja? und sie sind auch sehr aktiv, wenn es darum geht, die Politik zu verfolgen, sich für politische Prozesse im Land zu interessieren, sich einzubringen. Die Gleichberechtigung der Frau bricht sich Bahn sozusagen. Es geht langsam voran. Es ist ein Demokratisierungsprozess, der von allein läuft. Ja? Und aber immer wieder, wenn ich Sie richtig vorhin verstanden habe, durch den Westen beeinträchtigt wird. Also warum macht der Westen das?
Ja, also ich kann, wenn auf die Frage, warum die Amerikaner, das ist amerikanische Politik insgesamt, was im Pentagon wahrscheinlich geplant ist, ist kein, Amerikaner sind mit keinem anderen Ergebnis zufrieden, als wenn ein Regime wie in der Zeit vom Schah war, vielleicht kein kaiserlichen Staat, wenn es auch republikanisch, aber dann so etwa wie in Ägypten, wie wir es zurzeit kennen, so einen General Sisi wünschen die Amerikaner auch für den Iran.
Dass es zu einem Konflikt zwischen USA und Iran kommen würde, konnte man bereits schon 2008 erahnen und für Insider sogar noch viel früher, denn in dem Project for a New American Century aus dem Jahre 2000, wo unter anderem Dick Cheney, Paul Wolfowitz und Jeb Bush Verfasser waren, steht ja bereits geschrieben, dass man 7 Länder in 7 Jahren, gut, die 7 Jahre haben nicht ganz hingehauen, aber mit den 7 Ländern, die da aufgeführt wurden, welche man militärisch unterdrücken oder invasieren oder demokratisieren wollte, da war eben auch der Iran mit dabei. Und das hat sich unter der Bush-Administration auch in diese Richtung bewegt, aber die war dann eben bald zu Ende und unter Obama spielte der Iran dann eine weniger große Rolle. Man hat den Atomdeal ausgehandelt, aber jetzt sind die Republikaner mit Donald Trump, und Donald Trump ist ja bekennender Israel-Freund, ist natürlich das Thema Iran auch wieder ganz oben auf der Agenda der Amerikaner, der Falken. Und in einem Artikel auf NuVisu wurde das auch bereits mit dem Amtsantritt von Trump prophezeit, dass wir es wohl mit einem Krieg im Iran zu tun bekommen werden. Aber noch ist es Gott sei Dank nicht so weit. Hoffen wir einfach das Beste, dass alles friedlich bleibt. Und wir bleiben auf jeden Fall bei der Sache dran. Für diese Woche war es das. Nochmal der Hinweis, unterstützen Sie uns bitte mit einem Premium-Abo. Wir brauchen das wirklich dringend, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo man uns zuschauertechnisch auf YouTube auch immer weiter den Hahn zudreht. Die Werbeeinnahmen wurden ja sowieso schon in den Keller gefahren und DVDs will halt auch keiner mehr kaufen. Also liebe Leute, wenn euch NuVisu TV gefällt, bitte überwindet euch zu einem NuVisu Premium-Abo. Wir sagen recht herzlichen Dank und bis nächste Woche.